Ganz herzlichen Dank für die freundlichen Begrüßungsworte und die freundliche Vorstellung. Ich freue mich sehr, hier über die Odyssee als Erster reden zu dürfen. Eben unter dem Motto Navigare Necesse Est ist ja genau die Odyssee ein Text, in dem es sehr viel um Seefahrt geht. Der Basistext, denke ich, an den, den ich heute Ihnen vorstellen darf. Es gibt sehr viele Ansatzpunkte, unter denen man diese Odyssee betrachten kann. Und die Anregung von Ihnen, es mal unter dem Begriff der Reiseliteratur machen zu dürfen, hat doch, wenn man das unter diesem Aspekt liest, glaube ich, auch ganz interessante Ergebnisse gebracht. Da ich nicht voraussetzen kann, dass Sie alle mit dem Kontext, in dem die homerische Odyssee entstanden ist, vertraut sind, werde ich zunächst einige Minuten über den historischen, literarischen, kulturellen Kontext sprechen, in dem man das Entstehen der homerischen Odyssee, auch der Ilias, ansetzen darf und dann auf spezielle Aspekte dann dieses großen Werkes eingehen. Sie sehen an dem Tippfehler im Untertitel, der zwischen den Examina heute entstanden ist, dass ich meine badische Herkunft nicht verleugnen kann und das E eben apokopiert wurde. Zunächst zu dem historischen Kontext, in dem man das Entstehen der Odyssee sich vorstellen muss. Die Odyssee, es ist eine große Diskussion, wann diese Werke Homers entstanden sind, Ilias und Odyssee. Inzwischen ist so ein Konsens der Forschung, dass sie etwa im 7. Jahrhundert vor Christus in irgendeiner Form entstanden sind. Ob es diese Form ist, die wir heute haben, lässt sich nicht sagen, aber jedenfalls sind ab dem 7. Jahrhundert Rezeptionsspuren der bildenden Kunst und auch schon in literarischen Werken dieser beiden großen homerischen Epen festzustellen. Die homerischen Epen entstanden nicht aus dem Nichts, sondern sind das Endprodukt einer langen mündlichen Tradition, die bereits in mykenischer Zeit, im 2. Jahrtausend vor Christus, im 1. Jahrtausend vor Christus begann, einer langen mündlichen Tradition, die stark unter dem Kulturkontakt mit den östlichen Nachbarn Griechenland stand, mit dem vorderen Orient, mit Phönizien, mit Israel bis hin zu Ägypten. So lassen, wie Forschungen vor allem der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts das deutlich aufgedeckt haben, so weisen die Werke zahlreiche Einflüsse von, wenn man so sagen kann, vorderasiatischer, assyrischer, hethitischer Mythologie auf. Es gibt Entsprechungen zum Gilgamesch-Epos und anderen Epen. Auf der anderen Seite kann man auch eben in den Aufzeichnungen dieser vorderasiatischen Kulturen wiederum Einflüsse aus griechischer Seite sehen. In der griechischen Sprache gibt es Wörter, ich habe hier einige an der Tafel, an der Wand, nicht? Der Gott Dionysos, die Gattung, die Tyrambos, die literarische Gattung Elegie, sind nicht griechischen Ursprungs, sondern stammen entweder aus dem phrygischen oder armenischen. Jedenfalls zeigt das, dass diese Wörter, die bereits im 7. Jahrhundert bezeugt sind in den homerischen Epen, im 7. Jahrhundert in den homerischen Epen und in den frühen Dichtern, den frühen Lyrikern und den frühen Jambographen, also alles etwa im 7. Jahrhundert, dass diese Begriffe dort erscheinen. Das heißt, es muss auch auf kultureller Ebene, über die wir weiter nicht sagen können, einen regen Austausch gegeben haben. Das wichtigste Faktum ist, dass in dieser Zeit, im 8. Jahrhundert, die Griechen zunächst wahrscheinlich auf der Insel Euböa, vorgelagert vor der griechischen Küste in der Nähe von Athen, als ein Handelsposten, als dass man dann diese Insel ansehen muss, dass die Griechen dieser Zeit das Alphabet von den Phöniziern übernommen haben und damit, indem sie dieses Alphabet, das wir heute ja gut kennen, nicht, und in dem dann die 8. 7. Jahrhundert die Buchstaben der griechischen Sprache entsprechend weiterentwickelt wurden. Auf der Basis dieses Alphabets war es eben nun möglich, im 7. Jahrhundert etwa die ersten literarischen Werke, die Endergebnisse dieser mündlichen Tradition, auch aufzuzeichnen. In welcher Form das auch immer geschehen sein mag, wir wissen das nicht. Wir finden aber in dieser Zeit schon auf den großen Vasenfunden erste Versuche sozusagen, Sätze zu formulieren. Wir finden sogar auf dem berühmten Nestorbecher aus Ischia einen Hexameter, der bei Homer in der Form nicht auftaucht, der aber allerdings homerische Anklänge aufweist. Insofern sieht man, dass diese Einführung der Schrift im 8. Jahrhundert wohl explosionsartig zu einer literarischen Welle, wenn man so sagen kann, geführt hat, dass eben im 7. Jahrhundert nun für uns sogar greifbar, literarische Werke Der Begriff Literatur ist natürlich anachronistisch, es war alles nur für den mündlichen Vortrag, für die Aufführung gedacht. Aber das verwenden wir diesen Begriff, dass Literatur eben aus dem Boden schoss. Epen, die vor allem bei großen Festen vorgetragen wurden, Lyrik, die im kleineren Kreis beim Symposium, bei privaten Anlässen vorgetragen wurden und das, was man als Weisheitsliteratur bezeichnen könnte, stark beeinflusst ebenfalls aus dem Vorderen Orient, Weisheitsliteratur, die wir in den Werken des Hesiod vor allem erhalten haben, sein Ackerbaugedicht Werke und Tage oder sein großes theologisches Werk, die Götterentstehungslehre, Theogonie, würde ich unter dem Begriff der Weisheitsliteratur, der theologischen Literatur zusammenfassen. All das basierte im Verlauf des 7. Jahrhunderts. Wie gesagt, die Chronologie selber ist unsicher. Inzwischen geht man in der Forschung sogar davon aus, Martin West aus Oxford und Walter Burkert, beide im letzten Jahr verstorben, die großen klassischen Philologen, haben inzwischen die Chronologie etwas umgedreht. Man nimmt inzwischen an, es könnte sich das auch als communis opinio herausbilden, dass man zunächst sogar Hesiod, diesen ersten wirklich als Person greifbaren Autor, ansetzen muss mit seinen beiden Werken, der Theogonie und den Werken und Tagen, und dass dann erst innerhalb weniger Jahrzehnte danach die homerische Ilias zunächst und dann die homerische Odyssee entstanden sind. Diese Werke, wie gesagt, sind das Endprodukt einer langen mündlichen Überlieferung und deshalb weisen sie auch Hesiods Werke in gleicher Weise wie die homerischen Epen starke Züge mündlicher Dichtung auf, also sozusagen die Mündlichkeit ist in gewisser Weise festgefroren in diesen Texten. Und zwar, Sie kennen das alle, in der Form von Epitheta, von Beiwörtern, von Adjektiven, der fußschnelle Achilleus, der verschlagene Odysseus, also sozusagen feststehende Epitheta, die immer, für jeden großen Helden gibt es auch eine Reihe solcher Epitheta, die immer den Namen beigegeben werden. Sie schlagen sich nieder, diese Spuren der mündlichen Überlieferung, in typischen Szenen, Rüstung zum Kampf, Auszug zum Kampf, Essensszenen, Gelageszenen, die in ähnlicher Weise immer wieder auftauchen oder auch in wiederholten Versen oder sogar Verspartien. Ich sage, das sind festgefrorene Spuren der Mündlichkeit, weil eben der Rhapsode, der Sänger, mit solchen Versatzstücken, die er im Kopf hatte, sich Luft verschaffen konnte in diesem langen Vortrag, dass er immer wieder altbekanntes 10, 15 Verse einfügen konnte, um dann sozusagen wieder zu etwas Neuem, zu einer Weiterführung der Geschichte übergehen konnte. Seit der Antike, das ist dann auch schon der letzte Punkt, den ich vorwegstellen möchte, gibt es eine Homer-Frage, das ist Ihnen wahrscheinlich auch schon begegnet, die Frage danach, wer ist dieser Dichter, unter dessen Namen die Ilias und Odyssee erhalten sind, aber unter dessen Namen in der Antike noch eine Vielzahl anderer, kleinerer, epischer Gedichte im Umlauf waren. Ist es eine einzige Person, eine historische Persönlichkeit? Diese Richtung wird von den sogenannten Unitariern vertreten, eine Persönlichkeit, die sowohl Ilias als auch Odyssee verfasst hat. Oder, wie bereits schon im Hellenismus es als These formuliert wurde, sind es zwei Dichter gewesen. Ein älterer, der die Ilias in die Form gebracht hat, die dann erhalten geblieben ist, und ein etwas jüngerer, der die Odyssee in diese Form gebracht hat. Diese These, dass es zwei Homere gibt sozusagen, es keine einheitliche Dichterpersönlichkeit gegeben hat, sondern eben es auf alle Fälle zwei Autoren, zwei Dichter, zwei Sänger gewesen sind, die diese beiden Werke zusammengetragen und in eine gewisse Form, vielleicht die, die wir haben, gebracht haben, wurde dann wieder mit Nachdruck zu Beginn des 19. Jahrhunderts von Wolf ins Spiel gebracht, mit seinem Prolegomena ad Homerum, der diese These der mehreren Hände, die an den Epen gearbeitet haben, was die Horizonten, so heißen die, im Hellenismus bereits formuliert hatten, nun in eine Schichtenanalyse weitertrieb, indem er nun die verschiedenen historischen Schichten im Text herauszuarbeiten versuchte. Das ganze 19. Jahrhundert im Gefolge von Wolf beschäftigt sich nun mit dieser analytischen Homer-Lektüre. Man entdeckte Hände, verschiedene Hände, das heißt verschiedene Autoren, unbekannte, anonyme Personen, die nun einzelne Verse, Halbverse, Passagen und so weiter zu diesen Epen beigetragen haben. Diese Auffassung, dass es also überhaupt keinen Dichter gibt, also wenn man moderne Literaturtheorien annimmt, also eine ganz moderne Auffassung, wurde dann vor allem hier in Freiburg von meinem Vorgänger Wolfgang Kuhlmann noch einmal durchdacht und in die Theorie der Neoanalyse gebracht. Kuhlmann und seine Schüler, es gibt eine beachtliche Zahl von Homer-Werken, Homer-Studien, bestreiten nicht, dass die Schriften, die wir haben, das Endprodukt einer langen mündlichen Überlieferung ist, dass es keinen Dichter, keinen einzigen Dichter dahinter geben kann, der diese Schriften verfasst hat. Sie zeigen aber durch genaue literarische Analyse, vor allem durch Fernbeziehungen zwischen einzelnen Motiven, durch die Handlungsentwicklung, dass das Werk, die beiden Werke, wie wir sie haben, doch letztendlich auf einen Redaktor, einen redaktionell arbeitenden Dichter im 7., 6. Jahrhundert, das wissen wir nicht, zurückgehen muss. Denn die Werke sind so ausgeklügelt in ihrer Struktur, dass sie nicht nur ein bloßes Zufallsprodukt einer mündlichen Überlieferung sein können. Das heißt, diese Neoanalyse verbindet nun die Wolffsche Analyse der vielen Schichten mit der These, es muss einen Endredaktor, und zwar einen ziemlich genialen Endredaktor der beiden Werke gegeben haben. Ob das jetzt wiederum einer gewesen ist, der Ilias und Odyssee in diese Form gebracht hat, das meint inzwischen der andere große Homer-Kenner Joachim Lattatsch in Basel, der meint, es gibt nur einen Endredaktor, den wir dann eben Homer nennen können, oder ob es zwei gewesen sind, ist letztendlich dann irrelevant. Also wir haben, wenn man so will, nicht hier zwei Werke, die das Endprodukt einer langen Münchner Überlieferung sind, die durch die Zeit, in der sie überliefert wurden, eine Zeit des Aufbruchs in Griechenland, eben auch der Seefahrt, der Kolonisation geprägt sind und die dann irgendwann zwischen dem 7. und 5. Jahrhundert, wahrscheinlich im ausgehenden 7., beginnenden 6. Jahrhundert, in eine ziemlich feste Form gebracht worden sind. Das heißt, die offenen, fließenden Texte, die diese Epen gewesen sind, die dann bei jeder epischen Rezitation auch verändert werden konnten, wurden dann im Verlauf der Jahrzehnte, Jahrhunderte immer fester, geronnen sozusagen zur Literatur und wurden dann wohl von irgendeinem uns unbekannten Dichter, den wir aber gerne weiter Homer nennen können, in die Form gebracht, in der sie uns heute dann erhalten sind. Denn die homerischen Texte, das auch noch vorneweg gesagt, waren schon seit frühester Zeit klassische Texte, kanonische Texte, sicher ab dem 6. Jahrhundert, was eben dann auch mit sich gebracht hat, dass diese Texte auch ziemlich fest in ihrer Form, in ihrem Inhalt gewesen sind. Also ich würde sagen, ab dem 5. Jahrhundert sind es tatsächlich die Texte gewesen, sicherlich gewesen, die wir heute in den Ausgaben lesen können, was bei anderen Gattungen der griechischen Literatur gar nicht so der Fall ist. Zunächst wenn wir jetzt zur homerischen Odyssee übergehen, einen kurzen Blick auf die Grobstruktur dieses großen Werkes. Es sind ja 24 Bücher, etwa 12.000 Verse, also eine enorme Masse an Versen, die beide Werke umfassen. Man kann es, wie Sie sehen, etwa in fünf größere Blöcke unterteilen. Ein Proömium, in dem das Thema vorgegeben wird, das Thema eben des Odysseus, dazu werde ich noch etwas gleich sagen, dann eine vorgeschobene Initialzündung, eine Götterversammlung, in der die Götter tagen, was sie nun mit diesem Odysseus machen wollen. Darf er nach Hause, wird er weiter auf See gehalten, soll er weiter nicht nach Ithaka zurückkehren? Dann haben wir einen großen Block, vier Bücher, die sich um den Sohn Telemach ranken, der 20 Jahre lang von seinem Vater getrennt ist, der seinen Vater gar nicht kennt, denn Odysseus musste gerade nach der Geburt des kleinen Telemach ins Feld ziehen, nach Troja führen. Dann haben wir unter dem vierten Aspekt die Heimkehr, der Weg nach Hause des Odysseus von der Nymphe Kalypso zu Nausikaa, zu den Phäaken und von den Phäaken dann, wo er seine große Autobiografie im Rückblick seiner Irrfahrten erzählt, die Heimkehr nach Ithaka, dann der zweite Teil eben des Epos und auch da wieder eine langsame Annäherung an das Ziel, eben an seine Frau Penelope und an seinen Palast über dann verschiedene Landwege. Nicht? Da wir haben also übrigens zwei große Bewegungen, wenn man so will. Zunächst eine Bewegung zu See, nicht? Die von Troja bis hin nach Ithaka führt, mit sehr vielen Retardationen, die 10 Jahre dauerten, und dann eine viel zügigere Annäherung an die Heimat, dann auf der kleinen Insel Ithaka, wo er unerkannt angekommen, sich dann seinem Besitz und seiner Frau und seinem Vater dann am Ende annähern kann. Das heißt, wir können im Prinzip, auch wenn man jetzt eine Grobstruktur, eine ganz große Grobstruktur nimmt, tatsächlich auch die 24 Bücher in zwei Hälften. Einerseits die Vorbereitung der Heimkehr des Odysseus bei allen Beteiligten, bei Telemach, seinem Sohn, bei ihm selber, und dann von 13 bis 24 die eigentliche Rückkehr in die Heimat und die wieder in Besitznahme seines Königtums. Ja, nun zum Proömium der Odyssee. Ich sagte vorher, dass in diesem Text, in diesen wenigen Versen, programmatisch der Inhalt des Epos und auch das Epos bestimmende Charakterisierung des Odysseus gegeben wird. Sie haben es hier auf Griechisch an der Tafel. Ich lese es Ihnen erst vor und gebe dann Ihnen eine Übersetzung. Ich muss gerade meinen Text hier. Nur die ersten paar Verse, nicht? Andra moenepe musa polytropon, husmala pola blanchte epai troies hieron ptolietron eperse polon polon anthropon iden astea kai noon egno polat hoc in ponto paten algea hon katatymon arnymenos hente psychen kai noston hetairon al ut hos heterus erysato hymenos per auton gas phetaresin astaliesin olonto nepioi hoi katabus hyperionos helioio estion. Nur so weit. Ich übersetze es Ihnen. Muse, nenne mir oder sage mir den Mann, den Polytropos. Dieses Adjektiv, eben, was ich vorher sagte, eines dieser typischen Epitheta ornantia der homerischen Epen, die oft keine besondere charakterisierende Wirkung haben, ist hier ganz bewusst gewählt. Das Polytropos wurde schon in der Antike diskutiert, was das für einen Bewandtnis damit hat, was der Sinn dieses Adjektivs ist. Einerseits könnte es heißen, der viel herumgekommen ist, von Treppo, Treppestei, sich wenden. Andererseits aber, und das ist hier viel wahrscheinlicher, weil das Herumkommen gleich im nächsten Vers nochmal angesprochen wird, heißt es vielgewandt, raffiniert, verschlagen oder wie man es auch immer beschreiben will, also ein Mann, der aus jeder noch so großen Notlage einen Ausweg weiß. Ich würde es an den Vielgewandten sagen, nicht? Also nenne mir den Mann, den Vielgewandten, der sehr viel herum verschlagen wurde, nachdem er, also auch hier allein auf Odysseus bezogen, die heilige Festung Trojas zerstört hat. Er sah die Städte vieler Menschen und erkannte ihre Denkart. Noon. Aber er erlitt auch auf dem Meer recht viele Leiden in seinem Herzen und wollte sein Leben und das Leben seiner Gefährten retten. Aber er konnte die Gefährten nicht retten, obwohl es ihm am Herzen lag. Denn diese, die Nepioi, die Toren, gingen an ihrem eigenen Unverstand zugrunde, da sie die Rinder des Sonnengottes Helios verzehrten. Mal so weit. Ganz kurz, was in diesen wenigen Versen sozusagen vorweggenommen wird. Hier wird im Prinzip nicht nur eine Charakterisierung des Odysseus, sondern auch eine kurze, knappe Inhaltsangabe des gesamten Epos vorweggenommen. Zunächst wird, wie gesagt, dieser weit gereiste Odysseus als ein Mann gekennzeichnet, der Polytropos ist, also viel gewandt. Was bedeutet, und es wird auch im ganzen Epos immer wieder vorgeführt, der aus jeder noch so aussichtslosen Situation einen Ausweg kennt. Dieser vielgemahnte Mann ist nun ein Mann, der die Welt gesehen hat, und zwar unfreiwillig gesehen hat, ist also kein freiwillig Reisender, sondern ein Reisender, der vielfach herum verschlagen wurde, blankte, und der verschlagen wurde, obwohl er eine Heldentat vollbracht hat, denn er hat, Eperse, er selber, die heilige Stadt Troja zerstört. Also Odysseus wird hier als der Troja-Bezwinger eingeführt, was in gewisser Weise richtig ist, da er ja durch seine Erfindung, also wiederum die Polytropia des hölzernen Pferdes, das Ende Trojas eingeleitet hat. dann ganz interessant, sozusagen Odysseus ist eine Person, die von Neugier betrieben ist, die in gewisser Weise einen Forscherdrang in sich hat. Er sah die Städte vieler Menschen und lernte deren Denkart kennen. Und er tat dies, obwohl diese Erkundungsfahrten für ihn mit sehr viel Leid verbunden gewesen sind auf dem Meer. Also hier spielt auch natürlich die Realität deutlich mit hinein, dass Seefahrten im 7. Jahrhundert eben nicht einfach waren, sondern sie mit sehr viel Ungewissheiten versehen waren, sehr viel Unbilden bringen konnten, dass man eben durch Stürme verschlagen werden konnte, durch Piraten, wie das auch in der Odyssee immer wieder gesagt wird, verschleppt werden konnte, dass man eben von der Heimat getrennt ist und dass eben das Leben ständig auf dem Spiel stand. Das Ziel war, sein Leben und das seiner Mannschaft zu retten, aber Odysseus konnte nur sein eigenes Leben retten. Seine gesamte Begleitung, seine Hetairoi, kamen im Verlauf dieser langen Seereisen zu Tode, obwohl Odysseus, hier kommt sozusagen sein Verantwortungsbewusstsein, die soziale Komponente ins Spiel, obwohl Odysseus auch das Leben der Gefährten retten wollte, aber auf hoher See muss man eben sich in seinem Verhalten, so sozusagen das, was der Dichter sagt, von Vernunft leiten lassen. Das taten die Gefährten nicht, sondern sie begingen ein Sakrileg, eine Hybris, Tat der Hybris. Sie verzehrten die Rinder eines Gottes, und das ist nun eine Grenzüberschreitung höchsten Maßes, dass man also sich am Eigentum eines Gottes vergreift. Also wir haben hier in diesen einleitenden Versen sozusagen eine Charakterisierung des Helden, des Seefahrers Odysseus, in gewisser Weise eine Inhaltsangabe des Werkes. Es geht um Seefahrt, es geht um Gefahren, es geht um die Rettung des eigenen Lebens und das Leben der Mannschaft und es geht um die Götter, die in diesem Epos eine Rolle spielen. In der Forschung spricht man vom Götterapparat, also das Leben der Menschen liegt nicht nur in ihrer eigenen Hand, sondern eben vor allem auch in der Hand der Götter, die, wenn man ihnen etwas antut, wenn man sie beleidigt vor allem, wenn man ihren Bereich verletzt, dies heißt nämlich Hybris, dass man in den Bereich einer Person oder eben eines Gottes eindringt, in dem man nicht eindringen darf, dann grausame Rache nehmen können, wie das eben den Gefährten des Odysseus passierte, die die Rinder des Sonnengottes Helios verspeist hat. Die größte Gefahr nun, das wird in der Odyssee immer wieder durchgespielt, die einem Seefahrer drohen kann in dieser Zeit, im 7. Jahrhundert. In dieser Zeit war Seefahrt zumeist Küstenseefahrt, wenn man das historisch betrachtet. Also man fuhr im Mittelmeer eigentlich nicht große Strecken über das Meer hinweg, sondern bewegte sich in der Nähe der Küste, in unmittelbarer Sicht auf die Küste. Trotzdem eben, wie das in der Odyssee immer wieder deutlich wird, ist natürlich auch das gefährlich. Man kam durch Wind, durch Sturm an die Felsen der griechischen Inseln oder des Festlandes getrieben werden und deshalb dort Schiffbruch erleiden. Das wird vor allem im 5. Buch der Odyssee ganz deutlich vorgeführt. Odysseus ist endlich durch den Götterrat aus der angenehmen Haft bei Kalypso entlassen worden und fährt mit einem Floß Richtung Heimat, gerät, da Poseidon es merkt, dass Odysseus nun wieder auf See ist und Rache an ihm nehmen will, gerät in einen riesigen Sturm, der alleine auf einem Floß, auf einem Schiff, der ihn kentern lässt und er nur noch mit größter Anstrengung, ohne die Schätze, die er bei sich hatte, völlig vereinsamt, ohne Kleider, nass und ausgeliefert bei den Phäaken anlandet. Das ist im Buch 5, die Verse 291 folgende. In einem inneren Monolog, die Odyssee ist auch sehr deutlich geprägt durch innere Monologe, in einem inneren Monolog sagt sich Odysseus, dass die Qualen, die er jetzt erleidet auf See und dann als er ans Ufer gespült wird am Phäakenland, die seien so furchtbar, dass er diejenigen beneide, die vor Troja durch die Waffen der Trojaner ums Leben gekommen seien. Der Kampf des Menschen gegen die Naturgewalten in diesem 5. Buch, die auf ihn einstürzenden Wassermassen im peitschenden Sturm, werden von Homer ausführlich und immer wiederholt plastisch beschrieben. Wie ein Tier, nackt ans Ufer gespült, findet der schiffbrüchige Odysseus dann Zuflucht im Unterholz. Laub ist das Einzige, was ihm bleibt, um ein Lager zu richten. Und in dieser Situation trifft er dann auf Nausikaa, die Prinzessin, Königstochter von der Phäaken, die ihn dort entdeckt, die ihn dann mit in den Palast nimmt, nachdem zunächst furchtbar erschrocken ist über diesen wild aussehenden Mann. Aber Odysseus hat eben, wie alle griechischen Helden, eine Schutzgöttin Athena, die ihn, als er auf Nausikaa trifft, nun mit blendender Jugend und Schönheit übergießt, sodass er plötzlich in den Augen des jungen Mädchens als ein attraktiver Mann erscheint und sie ihn mit zum Vater in den Palast nimmt. Dazu weiter später noch etwas. Doch die Gefahren, die hier ganz drastisch im fünften Buch beschrieben werden, die Gefahren des Schiffsbruchs und des Ausgeliefertseins, die lauern nicht nur auf dem Meer, in den Stürmen, denen man ausgesetzt ist. In den Apologen, den Berichten, die Odysseus bei den Phäaken über seine Irrfahrten gibt, die ihm im Verlauf dieser Heimkehr im Wege stand, entgegengetreten sind, diese Apologe zeigen nun eine Reihe anderer Gefahren, die einem Seefahrer entgegentreten können. Ich habe Ihnen hier diese Autobiografie, wie ich es nennen möchte, des Odysseus in den verschiedenen Etappen zusammengestellt. Man spricht von Apologoi, Apologe, das heißt also, es sind die Berichte des Odysseus, die er am Phäakenhof über drei Bücher hinweg über sein bisheriges Leben und über das, was ihm widerfahren ist, gibt. In Klammer kann man sagen, da spielt Homer mit der normalen, realen Aufführungssituation von Epen. Odysseus wird damit am Phäakenhof bei einem Gelage, bei einem Symposium zu seinem eigenen Rhapsoden. Er singt über sich. Die Phäaken wissen gar nicht, dass er Odysseus, zunächst wissen sie es nicht, dann sagt er es ihnen, aber er singt über sich bei einem Symposium, so wie eben im achten Buch der Sänger Demodokos über andere Heldentaten der Heroen gesungen hat. Sie sehen hier eine Liste dieser Etappen, die die Griechen auf der Rückkehr von Troja erdulden mussten. Zunächst die Aufenthalt bei den Kikonen. Ich will jetzt hier nicht darauf eingehen, das ist ein beliebtes Hobby auch der Belletristik, all diese Stationen der Apologe, die Reisen des Odysseus in dieser fantastischen Welt irgendwo lokalisieren zu wollen. Das wird schon seit der Antike getan. Es gibt da schon großen Wettstreit einzelner Städte, die sagen, wir sind die Heimat der Kikonen, wir sind das Land der Kyklopen und so weiter. Es ist, das muss man sagen, eine rein fantastische Welt, die hier von Odysseus, von Homer entworfen wird, in der natürlich, in eine fantastische Welt, in der natürlich reale Züge verankert sind. Es ist aber trotzdem nicht, führt zu keinem Ziel, nun zu versuchen, diese Inseln, diese Stationen irgendwo im Mittelmeer zu lokalisieren, auch wenn das immer wieder gemeint wird, dass man da feste Anhaltspunkte dazu hat. Zunächst eben wird nicht planender Wille, sondern der Wind ist es, der das Schiff der Griechen und des Odysseus nach dem Land der Kikonen treibt. Die Griechen tun das, was damals wohl in der Realität des 7. Jahrhunderts üblich gewesen ist. Die Griechen plündern die Stadt der Kikonen, versklaven die Frauen und sollten dann, wie Odysseus dringend anmahnt, schnell das Weite suchen. Doch hier kommt wieder die Torheit der Griechen, der Gefährten zum Tragen. Die törichten Gefährten ziehen es vor, den einheimischen Wein zu trinken und das Vieh zu schlachten, während inzwischen die besiegten Kikonen die Unterstützung ihrer Nachbarn bekommen und den Griechen empfindliche Verluste zufügen. Wir sehen also, es ist hier eine erste Station, in der schon wieder sozusagen die Realität deutlich hineinspielt. Es ist hier die normale Kolonisationsbewegung im Hintergrund. Griechen fahren irgendwo hin, plündern eine Stadt und lassen sich dort nieder oder nehmen das Geraubte mit, was Odysseus hier dringend empfiehlt. Wir sollten schnell wieder wegfahren, nachdem wir Beute gemacht haben und nicht eben den guten Wein dort trinken. War es im Fall der Kikonen, die Gier der Gefährten, ist es bei der nächsten Station, bei den Lotophagen, den Lotusessern, die Neugier des Odysseus selbst, der die Gefährten, nachdem sie sich nach neuntägiger stürmischer Seefahrt proviantiert hatten, losschickt, um zu erkundigen, welcher Menschenschlag hier denn lebe. Die Verlockung des süßen Lebens bei den Lotophagen, bei den Lotusessern, lässt die Männer die Heimkehr vergessen. Nur mit Gewalt kann Odysseus sie zwingen, wieder ins Schiff zu kommen und nach Hause zu fahren. Man nimmt an, die Lotophagen, das sei Opiumrauschgift gewesen, nicht, was die den Griechen, den Begleitern des Odysseus verabreicht haben. Nun im Zentrum dieser Irrfahrten, die gefährlichste Etappe, das sind die Kyklopen, vor allem Polyphem. In den Versen 105 bis 566, das auch nimmt auch den größten Umfang ein in diesen Etappen der Rückfahrt. Diese primitive Welt, die Odysseus und die seine Gefährten dort antreffen, ist das genaue Gegenteil zum utopischen Phäakenstaat, dort wo Odysseus nun eben gerade seinen Lebensbericht vorträgt. Dem utopischen Phäakenstaat des Königs Alkinoos, in dem, wie Homer immer wieder betont, Harmonie und Wohlstand herrschen. Diese Zyklopen, die Insel der Zyklopen, die Bewohner, haben keine Rechtsordnung. Sie haben keine Versammlungsplätze, auf denen Rat gehalten werden könnte. Sie betreiben, und das wird in einer Reihe, in einer Aufzählung von negativen Beschreibungen getan, sie betreiben auch keinen Ackerbau, sie kennen den Wein nicht, sie wohnen völlig isoliert und alleine, ohne Gemeinschaft zu bilden, sie wohnen nicht in Häusern, sondern in Höhlen, sie betreiben keinen Schiffsbau, sie kennen keinen Respekt vor Göttern und Menschen und halten keinerlei Normen ein. Sie haben, wie gesagt, keine Gottesfurcht, sondern sind der Meinung, die Götter würden ihnen immer alles gewähren, was sie wünschten, und vor allem achten sie die Gastfreundschaft nicht. Sie verfügen also über keine, nicht einmal ansatzweise ausgebildete, man könnte sagen Xenologie, Umgang mit Fremden, über keinerlei soziale Techniken, wie man mit Fremden umgehen könnte. Sie leben, das wird ganz deutlich in den Schilderungen, sie leben in einem vorkulturellen, in einem vorzivilisatorischen Zustand. Man kann, glaube ich, an der Polyphem-Episode, an der Kyklopen-Episode deutlich sehen, wie Homer in der Beschreibung dieser barbarischen Einwohner, der Kyklopen insgesamt und dann in der Person und dem Verhalten des Polyphem, dieses Unholds, der ein Sohn des Poseidon, des Meeresgottes ist, indem das Homer hier das völlig Fremde konstruiert, das teilweise mit Verachtung behandelt wird und letztlich der Polytropia, also der List, der Gewandtheit des Odysseus, also könnte man sagen, der Zivilisation unterliegt, aber doch viele, nämlich die Gefährten, in den Tod reißt. Nämlich die herablassenden Schmähungen, die Odysseus nach der Rettung aus der Höhle des Monstrums ausstößt, hätten fast zum Scheitern des Unternehmens geführt, da die primitive Urgewalt Polyphems auch nach seiner Blendung durch Odysseus nicht gebrochen ist. Sie wissen ja, Polyphem lockt oder Polyphem trifft Odysseus und seine Gefährten in seiner Höhle an, schließt sie ein und hat nun eben die Unsitte, jeden Abend einer dieser Griechen zu verzehren, bis Odysseus, und da ist wieder der Wein wichtig, nicht wie schon bei den Kikonen, den Polyphem trunken macht, ihn dann mit einem angesenkten Pfahl blendet und dann unter die Schafe wieder des Polyphem gebunden entkommt mit den Gefährten, die überlebt haben. Aber eben dann, als er draußen ist, den Polyphem schmäht und der voller Wut einen riesigen Felsblock hinter Odysseus herwirft und damit beinahe das Schiff zum Kentern gebracht hätte. Gleichzeitig wird eben durch diese Schilderung, wie die Griechen aus der Höhle des Polyphem entkommen, gleichzeitig wird aber auch klargemacht, dass der Sieg über das Ungeheuer, da er mit Hybris, also mit Grenzüberschreitung der Sieger verbunden ist, die Blendung eines Gottessohnes, wenn man so will, nicht Polyphem ist Sohn des Poseidon, und vor allem die schmähenden, beleidigenden Worte, die Odysseus dabei ausstößt, das ist wiederum Hybris, diese Hybris wird ihre Konsequenzen haben, nämlich den unstillbaren Hass und den Zorn von Poseidon, dem Meeresgott, der Vater des Polyphem ist und der eben allen außer Odysseus schließlich den Tod bringen wird. Homer entwirft damit, und das ist eben sehr raffiniert gemacht, wir sind im 8. 7. Jahrhundert, Homer entwirft damit in der Kyklopengeschichte der Apologe ein negatives Gegenbild zur Gesellschaft des 8. Jahrhunderts vor Christus. Vereinzelung statt Polisleben, nicht? Also die Zyklopen wohnen alle allein in ihren Höhlen, während die Griechen eben in ihren Polis, in ihren Polis, in ihren Städten oder in ihren Kolonien zusammen in einer wohlgeordneten Gesellschaft lebten. Es gibt bei den Zyklopen nur nomadenhafte Viehzucht statt Ackerbau. Es gibt keinen Schiffsbau, also keine Möglichkeit zu Handel und Kolonisation. Es gibt ein ganz und gar primitives Götterverständnis und daraus folgend ein Fehlen jeglicher religiöser und sozialer Normen. Vor allem aber des in Zeiten der Seefahrt und der Kolonisation lebensnotwendigen Gastrechts. Das fehlt, die Philoxenia ist eben nicht anzutreffen. Die Zyklopen haben die üble Gewohnheit, ihre Gäste aufzuessen, während eben in Zeiten der Kolonisation genau das, Philoxenia, Gastfreundschaft, eine überlebensnotwendige Norm gewesen ist. Odysseus verkehrt nun in dieser Szene, in den Apologen, als Grenzgänger, kann man sagen, als Grenzgänger zwischen dem Idealstaat, der Utopie, der Phäaken, in dem alles wohlgeordnet ist, in der ständiger Frühling herrscht, in der also ein Wohlleben und eine Harmonie herrscht, die unglaublich ist. Also Odysseus verkehrt als Grenzgänger zwischen dem Idealstaat, der Phäaken und dieser vorzivilisatorischen Welt der Kyklopen, bevor er dann, ab Buch 13, in die Realität, in seine Heimat nach Ithaka zurückkehrt und dort dann dem zyklopischen, die Normen verletzenden Treiben der Freier, der Männer, die um die Hand seiner Frau Penelope anhalten, ein Ende setzt und damit die aus den Fugen geratene Gesellschaft in seiner Heimat wieder einrenkt. Sowohl die Utopie des Phäakenstaates als auch sozusagen die Dystopie der Zyklopenwelt dient also der Selbstbestimmung einer Gesellschaft, die im 8., 7., 6. Jahrhundert in atemberaubender Schnelligkeit in Fremdes hineinstößt und ständigen Gefährdungen ausgesetzt war und eben vor Grenzüberschreitungen, vor Taten der Hybris nicht zurückschreckte. Man sollte aber auch die Warnung nicht überhören, die Homer in die Polyphem-Episode einbaut. Forscher- und Entdeckerdrang, ständiger Drang, neue Kolonien zu gründen und Ruhmesstreben, das bei Odysseus auch stark ausgeprägt ist, wie bei allen homerischen Helden, das Streben nach Kleos, nach Ruhm. Dieses Streben, dieser Drang, sollte seine Grenzen in der Achtung des Gemeinwohles haben. Denn in seinem Verhalten zeigt Odysseus durchaus Polyphem-ähnliche, vorzivilisatorische, zyklopische Eigenschaften. Seine Rationalität, seine Vielgewandtheit, Polytropia, seine Fähigkeit, also sich jeder noch so erniedrigenden Situation anzupassen und ausweglose Situationen zu meistern, scheitert fast an der Ehrsucht, dem traditionellen Streben nach Anerkennung. Überspitzt könnte man sagen, dass der Odysseus, wie wir ihn aus der Ilias kennen, also der traditionelle Odysseus, der nach Ruhm, nach Kriegsruhm strebt, über den modernen Odysseus, den wir sonst in der Odyssee antreffen, die Oberhand gewinnt. Ruhm und Ehre setzen sich gegen die Polytropia, gegen die Vielgewandtheit durch. Als er und Odysseus und seine Gefährten die Höhle Polyphems geplündert haben, flehen in diesem Moment die Gefährten, die Hetairoi, ihn an, mit der reichen Beute, Fleisch, Wasser, Milch, eilends das Weite zu suchen. Das ist im Buch 9, die Verse 228 bis 30. Und da sagt Odysseus selbstkritisch im Festsaal der Phäaken, wo er dies ja berichtet, er sagt selbstkritisch, aber ich gehorchte meinen Gefährten nicht, es wäre weit besser gewesen. Ich gehorchte ihnen nicht nur, damit ich ihn sehe, also den Polyphem, und damit er mir Gastgeschenke gäbe. Nicht sehr angenehm sollte er dann zu meinen Gefährten sich zeigen, das ist fast schon ironisch witzig, nicht? Aber hier wird ganz deutlich, Odysseus wird hier wieder der traditionelle Held, wie wir ihn aus der Ilias kennen. Er will sein Renommee erhalten, er will von dem, der dort wohnt, auch wenn er ihn gar nicht kennt, geehrt werden, also Kleos griechisch erhalten, und er will beschenkt werden. Das ist sozusagen ein ganz traditionelles Verhalten, das hier durchbricht und das sonst gar nicht, das ganz und gar nicht zu dem sonst modernen Odysseus passt, der einen da sich an der Situation einpasst und das Bestmögliche für sich und seine Gefährten herausholt. Zu diesem Forscherdrang und zur Ehrsucht kommt dann in der Beleidigung von Polyphems Vater Poseidon, den er ja auch beleidigt samt seinem Sohn, noch mangelnde Zurückhaltung, griechisch Sophrosyne, hinzu, also Hybris, für die letztlich alle Gefährten dann mit dem Tod bezahlen müssen. Denn obwohl Odysseus versucht, sich dann zu entschuldigen, in Anführungsstrichen, ein Sühneopfer für Poseidon und Zeus darbringt, nehmen die Götter das Opfer nicht an, sondern beschließen die Vernichtung der Gruppe. Buch 9, Vers 551, folgende. Sie sehen die weiteren Stationen hier. Ich kann nicht alle im Detail besprechen, sondern springe jetzt zu der 9. Station dieser Irrfahrten in einem fantastischen Meeresraum und komme zu dem, den Sirenen, das sind also die Station Nummer 9. Eine ganz andere Gefahr, Heimkehr, Frau und Kinder zu vergessen, nach Opium bei den Lotophagen, nach Wein bei den Kikonen oder eben Lebensgefahr bei Polyphem, sind nun diese Sirenen, diese halb Vogel, halb Mensch gestaltigen Frauen, die Sirenen, die durch ihren Gesang alle Menschen bezaubern, wie Homer betont. Das Verb, das Homer hier verwendet, im griechischen Text zu finden, ist Tilgein oder Terpein. Beide Verben, Tilgein und Terpein, werden sonst in den homerischen Epen und auch in anderen Texten des 6. Jahrhunderts dafür verwendet, um ästhetisches Vergnügen zu beschreiben, also die Wirkung von Literatur oder von Gesang auf ihre Rezipienten zu beschreiben. Das bedeutet wohl, wenn man die Sirenen-Episode nicht so liest, die Sirenen singen ja so schön, ich bezaubern alle Vorbeifahrenden derart, dass sie sich ans Ufer locken lassen und dort dann von diesen grausamen Sängerinnen verzehrt werden. Nicht? Odysseus entkommt der Gefahr, Sie kennen die Geschichte nicht, dass er den Gefährten die Ohren verbindet, damit die diesen betörenden Gesang nicht hören und sich selber an den Mast fesseln lässt, damit er dem Gesang sich anhören kann. Wenn man das nun sozusagen metapoetisch liest, könnte man wohl sagen, dass Gefahr also auch in der Schönheit lauert, in der Schönheit hier des Gesangs, der Literatur, eine Schönheit, die in der Fremde vor allem dem Menschen dann Verderben bringen kann, ihn davon abhalten kann, nach Hause zurückzukehren. Eine Gefahr, die sichere Heimkehr zu erlangen, kann jedoch auch in der Gruppe der Reisenden selbst liegen. Neid und Argwohn, dass einer sich mehr als die anderen bereichere, kann das Scheitern eines Unternehmens herbeiführen. So misstrauen die Gefährten des Odysseus immer wieder ihrem Anführer, dass er bei all diesen Beutefahrten sich mehr herausnehme aus der Beute, als er ihnen mitteilt. Und das führt dann, fast waren sie schon in der Heimat, dazu, dass die Gefährten, also Odysseus, in einen tiefen Schlaf fällt, den Sack des Windgottes Aiolos öffnen, in dem der Windgott Odysseus einen nach Hause führenden Wind mitgegeben hatte. Die Gefährten aber meinen, darin seien Schätze verborgen, die Odysseus für sich auf die Seite schaffen wolle. Die Gefährten öffnen, als Odysseus schläft, diesen Windsack des Aiolos und das Schiff wird fast schon in Ithaka wieder zurückgetrieben aufs offene Meer, sodass die Heimkehr eben an dem Neid, am Argwohn der Gefährten scheitert. Während in diesen Apologen die Odysseus als sein eigener Sänger den Phäaken die bisher gescheiterte Heimfahrt erzählt, die ihn sowohl in göttliche Gefilde zum Windgott Aiolos bis an den Rand der Welt, den Eingang der Unterwelt gebracht hat, Reisen also, die den normalen menschlichen Erwartungshorizont bei Weitem überschreiten, geben die sogenannten Trugreden im zweiten Teil des Werkes, ab Buch 13, die Odysseus in leichten Variationen aus seiner Heimkehr nach Ithaka vorträgt, die tatsächlichen Gefahren wieder, die einem Seereisenden im 7. Jahrhundert widerfahren konnte. Denn nachdem Odysseus nach Ithaka zurückgekommen ist, will er seine Identität verbergen, damit er nicht zu früh von den sogenannten Freiern, also den Adligen, die um die Hand der Penelope anhalten, erkannt wird. Er verbirgt seine Identität und trägt, Sie sehen es hier, in mehrere Trugreden vor, Verstellungsreden, mit denen er seinen wahren Namen, seine wahre Herkunft, seine wahre Identität verbirgt. Aber genau diese Trugreden, die er hier vorträgt, um seine Identität zu verbergen, sind in gewisser Weise völlig realistisch. Er schildert sich, beschreibt sich als Königssohn aus Kreta zum Beispiel, der bei einer Schifffahrt in die Hände von Seeräubern geriet, die ihn verschleppten und versklavten bis nach Ägypten, wo er dann in kriegerische Auseinandersetzungen geriet, wo er dann wieder sich davonmachen konnte, irgendwo in einer Kolonie im Osten mühsam Reichtum erwarb und dann aber wiederum von Piraten verschleppt wurde, der Reichtum ihm genommen wurde und er dann eben mit Mühe und Not sein Leben retten konnte, um dann ohne Geld auf Ithaka anzukommen. Wir haben hier sozusagen eine sehr schöne Spiegelung. Wir haben in den sogenannten Apologen fantastische Geschichten, die nicht wahr sein können vor dem Hintergrund der Lebenserfahrung der Griechen, die aber im Epos wahr sind. Das sind die wirklichen Erlebnisse des Odysseus. Während diese Trugreden, mit denen er seine Identität verschleiert, nicht wahr sind, aber wiederum vor dem Hintergrund der Realität des 7. Jahrhunderts völlig dieser Realität entsprechen. Doch Odysseus ist eben nicht nur, das wird in diesem Epos auch immer wieder deutlich, der große Held, der aufgrund seiner Polytropia jede Art von Gefahr letztendlich übersteht, sondern es, man könnte sagen, der ist auch der große Sehnsuchtsvolle, der das Denken an seine Heimat, der die Sehnsucht nach der Heimat und nach seiner Frau Penelope nicht aus seinem Herzen streichen kann. Weder kann ihn die Nymphe Kalypso und das Versprechen, das sie ihm gibt, ihn ewig jung zu machen, dazu bringen, die Heimat vergessen zu lassen, noch kann ihn die Aussicht auf die Hand der schönen jungen Prinzessin Nausikaa und die Aussicht auf ein sorgenloses Leben im ewigen Frühling des Phäakenlandes dazu bringen, aufzugeben, in dem Wunsch nach Hause zurückzugehen. Beim Bankett, bei dem Phäaken, beim Symposion gibt er eine emotional tiefgehende Beschreibung seiner kleinen, unscheinbaren Heimatinsel Ithaka, die zwar rau ist, aber gut dafür geeignet sei, Menschen vom echten Schrot und Korn hervorzubringen. So sagt er im Buch 9 gleich zu Beginn. Deshalb, so Odysseus, könne er sich nichts Süßeres vorstellen, als diese Heimat wiederzusehen. Nichts könne ihn davon abhalten, selbst die größten Versprechungen nicht, nach Ithaka zurückkehren zu wollen. Die Sehnsucht nach der Heimat Ithaka peinigt ihn derart, dass er geradezu depressiv wird, melancholisch depressiv wird. Auf Ogygia bei der Nymphe Kalypso sitzt er Tag aus, Tag ein am Ufer und starrt voller Trauer auf das Meer, wo er nicht hin kann, Tränen in den Augen, sich aus Sehnsucht nach der Heimat verzehren. Hier ist der griechische Text. Ich gebe ihm gleich die Übersetzung. Und zwar ist der Dichter macht deutlich, dass es eine sehr wichtige Passage ist, weil diese Verse im 5. Buch gleich zweimal kommen. Sie kommen im 5. Buch 75 bis 84 und werden dann nochmal fast wörtlich wiederholt im 5. Buch 149 bis 158. Die Situation ist die im Buch 5. Hermes, der Götterbote, kommt auf die Insel Ogygia mit dem Auftrag an die Nymphe, dass die Götter beschlossen hätten, Odysseus dürfe in die Heimat zurückkehren. Die Nymphe ist darüber nicht sehr erfreut, aber kommt dem Befehl der Götter nach. Und Hermes begibt sich nun zu Odysseus, sucht Odysseus, fragt nach Odysseus und die Nymphe verweist ihn, dass der tagsüber immer am Ufer zu sitzen pflegt, aufs Meer hinausstarrt, während er, das ist einer der witzigsten Verse auch der Odyssee, nachts eher unwillig als willig ihr beiwohnen müsse. Nicht? Das, und zwar jede Nacht. Das ist also auch heroisch, nicht wie das von Homer hier geschildert wird. Ich gebe Ihnen das in Übersetzung, nicht? Also die Verse 75, 84. So blieb stehen und staunte der Argos-Töter Hermes, der Schnelle. Und nachdem er das alles in seinem Herzen bewundert hatte, trat er rasch in die breite Höhle der Kalypso. Sie sah ihm ins Antlitz und erkannte ihn nicht, die hehre Göttin Kalypso. Die hehre Göttin Kalypso. Denn nicht unvertraut sind die ewigen Götter einander, möge auch einer sein Haus in weitester Ferne bewohnen. Doch nicht traf er darin den großgesinnten Odysseus, denn der saß wie sonst Tag ein, Tag aus am Meeresufer und weinte. sich sein Herz zerquälend mit Tränen und Seufzen und Schmerzen. Über das Meer, das Wogende, blickte er, Tränen vergießend. Und dasselbe wird dann, wie gesagt, noch einmal in den Versen 149 bis 58 wiederholt. Wiederum auf der Suche nach Odysseus, dem er die freudige Nachricht seiner Entlassung aus der angenehmen Sklaverei bei Kalypso überbringen will. Doch zu Odysseus ging dem Großgesinnten die hehre Nymphe, die nun den Auftrag des Zeus Odysseus ihrem Geliebten überbringen will, dass sie ihn ziehen lassen muss. Doch zu Odysseus ging dem Großgesinnten die hehre Nymphe, als sie des Zeus Gebot vernommen und fand ihn, denn der saß am Ufer des Meeres. Ihm wurden die Augen nicht mehr trocken von Tränen, das süße Leben zerrann ihm, der sich nach der Heimat sehnte. Denn nicht mehr gefiel ihm die Nymphe, sondern die Nächte wohnt er noch erzwungen bei der Göttin, selbst nicht wollend der Wollenden bei ihr in der wölbigen Grotte. Aber am Tag saß er auf Felsen oder am Sandstrand, sich sein Herz zerquälend mit Tränen und Seufzen und Schmerzen. Über das Meer, das Wogende, blickte er Tränen vergießend. Also dieselben Verse noch einmal wiederholt. Da sieht man auch eben, wie sehr Homer es auf diese depressive Phase sozusagen des Odysseus, der an die Insel Ogygia gekettet ist und nicht nach Hause kann, wie sehr es ihm darauf ankam, diesen melancholisch-depressiven Odysseus, also eine ganz andere, moderne Seite des großen Helden, nicht zu zeigen. Eine Seite, die wir in der Ilias, der nur wenige Jahrzehnte vorher entstanden, Ilias nicht finden würden, also dass diese Helden auch Schattenseiten, depressive Seiten haben können. Wer dann? Wir sind wieder bei Odysseus, nicht, der nun heimkehren darf. Er aber 20 Jahre lang außer Landes weilt, wie das Odysseus widerfahren ist. 10 Jahre Krieg vor Troja, 10 Jahre Irrfahrten nach Hause. Solch ein Mensch kann nicht erwarten, die Heimat, sein Haus und seine Familie so wiederzufinden, wie er sie verlassen hat. Zentral ist deshalb in der Odyssee neben dem Thema der Heimat auch das Thema der familiären und staatlichen Ordnung, die eben durch die Anwesenheit des Herrschers oder des Mannes garantiert wird. Während der 20 Jahre der Abwesenheit des Odysseus ist die Welt auf Ithaka, im kleinen Fürstentum des Odysseus, aus den Fugen geraten. Freier umlagern Penelope, Odysseus' Frau. Die Mägde, mit Ausnahme der treuen Eurykleia, haben ihrer Herrscherin den Rücken gewandt und halten es mit den Freiern, die wiederum trachten dem 20-jährigen Sohn des Odysseus, Odysseus Telemach, nach dem Leben. Und Telemach, der junge Mann, ist völlig verunsichert. Alle sagen zwar, so wird im ersten Buch der Odyssee deutlich ausgedrückt, alle sagen zwar, der berühmte Odysseus sei sein Vater, aber woher, so Telemach, könne man das denn mit Sicherheit wissen? Gesehen habe er ihn nie. Dieser Telemach, wie gesagt, muss inzwischen über 20 Jahre alt sein, aber hat noch nicht, wie es sich eigentlich gehört, im 7. Jahrhundert die Schwelle zum Erwachsenen-Dasein überschritten. Normalerweise ist das in dieser Zeit etwa mit 16, 17 Jahren der Fall, dass man in die Welt der Erwachsenen aufgenommen wird. Das kann Telemach eben nicht widerfahren, da für dieses normale Übergehen, für den normalen Übertritt ins Erwachsenenleben es notwendig ist, dass der Vater zu Hause ist. Und da er dies merkt, Telemach, und weil er sich Gewissheit über seine Identität verschaffen will, macht er sich unter dem Geleitschutz Athenas auf den Weg ins ferne Sparta zu Nestor und zu Menelaos und Helena, um Erkundigungen über seinen Vater einzuholen und sich endlich Gewissheit über sich und seine Herkunft und seinen Vater zu verschaffen. Diese Telemachie, das sind die ersten 4 Bücher der Odyssee, diese Telemachie hat eben auch sehr viel mit Reisen zu tun, wie Sie gerade gehört haben. Nicht Telemach begibt sich nun von Ithaka nach der Peloponnes, nach Pylos und Sparta, eine gefährliche Reise. Diese Telemachie wird nun oft in der Literatur als durch eine deutsche Reisehandlung, als eine Initiationshandlung interpretiert. Es ist nicht zu bestreiten, dass natürlich diese Handlung der Telemachie, der Inhalt der Telemachie, deutliche Bezüge zu dem normalen Initiationsschema archaischer Zeit hat. Ein Initiationsschema, das vor allem dadurch gekennzeichnet ist, dass es eine Reise in die Fremde gibt, Trennung von der Heimat, Aufenthalt in der Fremde, die dazu dienen soll, erwachsen zu werden, verbunden mit Gefahren und dann Rückkehr in die Heimat, wo man dann als erwachsener Mensch seinen Aufgaben nachkommen könne. Man sieht, Homer, der Dichter der Odyssee, übernimmt dieses traditionelle Initiationsschema, aber er lädt es inhaltlich auf, denn wie vorher schon gesagt, ist die Initiation für Telemach eigentlich schon zu spät, 4, 5 Jahre zu spät. Damit wird gezeigt, dass eben in der Abwesenheit des Odysseus die normale Welt, die normalen Riten nicht mehr existieren, dass die Welt aus den Fugen geraten ist und deshalb eben Telemach verspätet erwachsen wird. Also auch das ist sozusagen ganz bewusst komponiert in Hinsicht auf diese staatliche Unordnung, familiäre Unordnung, dieses Leitmotiv in der Odyssee. Wieder in der Heimat angelangt, ab Buch 13 dann, stellt Odysseus mit List, Verstand und Gewalt die Ordnung wieder her, die in den 20 Jahren seiner Abwesenheit aus den Fugen geraten war. Diese Rückkehr in die Heimat verläuft nun wiederum in einer sich steigernden Abfolge von Wiedererkennungen, von Anagnorisais, das wäre der Fachterminus, wie in Aristoteles in der Poetik verwendet, also Wiedererkennungen. Zunächst gibt sich Odysseus seinem Sohn Telemach im 16. Buch zu erkennen. Dann begibt er sich mit Telemach an seinen Herrscherhof und wird dort, eine sehr rührende Szene im 17. Buch, von seinem alten Hund Argos wiedererkannt, der von den Freiern misshandelt wird, auf dem Misthaufen liegen muss und als er Odysseus sich nähern sieht, aufsteht, einmal wedelt und dann verstirbt. Nicht? Also das eine natürlich auch sehr symbolische Handlung, nicht Szene. Es wird also deutlich gemacht, alle anderen erkennen Odysseus nicht, also auch Telemach erkennt ihn nicht, da muss sich Odysseus selber zu erkennen geben, während das Tier, also das Animalische, erkennt den alten Herrn. Dann die alte arme Eurykleia, die erkennt Odysseus an einer Narbe, also auch sie erkennt ihn von alleine. Dann gibt er sich dem Sauhirten Eumaios zu erkennen, schließlich Penelope und am Ende dann dem alten Vater Laertes. Sie sehen, also es ist eine Steigerung der Wiedererkennungen, nicht? Vom Sohn, dann in die Heimat zurückkehrt über die Amme zu seiner Frau und schließlich kommt er, wenn man so will, nicht am Ursprung an, er kommt dann beim Vater Laertes an. Jede einzelne dieser Wiedererkennung ist Ausdruck der Rückgewinnung, würde ich sagen, der Identität des Helden, der Rückgewinnung seines Wesens, ein Ausdruck der Rückkehr in die Familie, ein Eintauchen in die eigene Kindheit und Jugend, nicht? Argos, die Amme, und in die Geschichte seiner Familie. Doch die Rückkehr an den angestammten Platz als Familienoberhaupt und Herrscher auf Ithaka geht nicht problemlos vonstatten. Penelope ist in den 20 langen Jahren des Wartens misstrauisch und unsicher geworden. Sie meint zwar, das ist eine lange Szene auch, die sehr emotional psychologisch tiefgehend geschildert wird. Sie meint zwar, Odysseus wiederzuerkennen, im selben Augenblick aber schwankt sie wieder und wird unsicher. Ebenso Odysseus, er ist unsicher, er wartet still, stumm, zu Boden blickend und wartet, bis Penelope ihm freundliche Begrüßungsworte spricht. Der Verunsicherung nach der 20-jährigen Trennung versuchen die beiden, Penelope und Odysseus, Herr zu werden, indem sie sich, das ist ein typisches Leitmotiv des zweiten Teils der Odyssee, verschiedenen Proben, Peirai, unterziehen. Odysseus Kenntnis vom unverrückbaren Ehebett, das er selbst einst gezimmert hat, reißt dann die Hemmung nieder, wie auch der greise Vater Laertes ähnlich verzweifelt durch das lange Warten auf seinen Sohn, erst durch das unveränderliche Kennzeichen, eben die Narbe, von der wirklichen Rückkehr seines Sohnes überzeugt ist. Angesichts seines Vaters, Laertes, verlässt Odysseus sein spielerischer Umgang mit List und Lüge. Zunächst wollte er den Vater, wie alle anderen, mit stichelnden Worten zuerst auf die Probe stellen, also im 24. Buch, ob er denn, der Vater, ihn nach 20 Jahren überhaupt wiedererkenne und ihn auch noch schätze. Dann aber lässt er plötzlich, nachdem er zu einer letzten Lügengeschichte anhebt, die Maske fallen. Er gibt plötzlich die Rolle auf, die er sich angedichtet hat, von Schmerz und Freude überwältigt. Diese kurze Szene, Vater und Sohn, zeigt noch einmal in aller Deutlichkeit die Schattenseiten der Intelligenz und Redegewandtheit der Polytropia des Odysseus. Die Lügengeschichten, die Odysseus nach seiner Rückkehr notgedrungen erzählen musste, um seine Identität nicht zu früh aufzudecken, verselbstständigen sich. Sie werden immer mehr zu einem bestimmten Charaktermerkmal. Schon im 13. Buch weist ihn Athena, die treue Schutzgöttin des Odysseus, fast spöttisch darauf hin, spöttisch ironisch, auf diese Eigenschaft, die sich gerade zum Charakterdefizit auswachsen könnte. Und auf die Odysseus selbst voller Stolz bei den Phäaken hingewiesen hat. Er sagt dort im 9. Buch, ich bin Odysseus, des Laertes Sohn, durch all seine Listen bei den Menschen geschätzt. Aber wie gesagt, es wird hier im 2. Teil immer wieder gezeigt, dass dieser Listenreichtum, dieses Raffinement auch ganz deutliche Schattenseiten hat. Das Zusammentreffen mit seinem Vater am Ende des Epos zeigt, dass Odysseus auch ein zerbrechlicher Held ist. Er muss sich nicht nur seiner selbst immer wieder versichern, er will auch seine Umgebung auf die Probe stellen, ob man ihn denn kenne und anerkenne. Feine Ironie, wie vorher gesagt, in diesem Kampf und Anerkennung ist es, dass nur der alte Hund Argos seinen Herrn nach 20 Jahren sofort wieder erkennt. Alle anderen brauchen einen Beweis, alle anderen sichern das Gefühl durch eine rationale Probe ab. Lassen Sie mich zum Ende noch mal kurz zusammenfassen. Ich kann sagen, das hoffe ich deutlich gemacht zu haben, dass das Thema des Reisens vom ersten bis letzten Buch, die 24 Bücher hindurch, 12.000 Verse hinweg, das Thema des Reisens zentral in der Odyssee ist und eben das ganze Werk von Anfang bis Ende durchzieht. Wir haben, wenn man das unter dem Aspekt der Reiseliteratur, der Reisebeschreibung resümiert, denke ich, vier Arten von Reisen in der Odyssee. Wir haben ganz und gar realistische Reiseberichte des Odysseus in seinen sogenannten Trugreden, in denen er versucht, seine Identität zu verschleiern, also Lügenreden, die aber ganz und gar den Reisen des 7., 6. Jahrhunderts, der Zeit der Kolonisation, entsprechen. Wir haben, das wäre der zweite Punkt, eine rituelle Dimension des Reisens im initiatorischen Dreischritt, Beispiel Telemach, nicht? Er reist als junger Mann von zu Hause weg in die Fremde, erlebt Abenteuer, übersteht Gefahren, die Freier wollen ihn ja umbringen, kehrt zurück und ist danach erwachsen. Also es wird hier ein kultisches Element, ein rituelles Element der Lebenswirklichkeit des 7., 6. Jahrhunderts literarisiert und in das Werk eingebaut. Wir haben dann die Öffnung hin zu fantastischen Reisen in den Erzählungen der sogenannten Apologe, die im Gegensatz, das ist sozusagen ein witziges Spiel des Dichters, zu den realistischen Reisen der Trugreden wahr sind. Diese fantastischen Reisen der Apologe spiegeln auf einer symbolischen Ebene die Gefahren wider, die dem Reisenden widerfahren können, und sie dienen insbesondere als Hintergrund, vor dem sich das Thema des Heimwehs und der ersehnten Wiederkehr entfalten kann. Darüber hinaus, dies sei noch am Rande angemerkt, haben die Apologe natürlich auch eine metapoetische Dimension. Im Rahmen einer fiktionalen Erzählung kann das, was unglaublich klingt, alle diese Monster und so weiter, die Odysseus besiegt, kann das wahr sein und das Wahrscheinliche, wie die Trugreden, unwahr. Es kommt also, die Odyssee ist sehr metapoetisch, es kommt also, könnte man sagen, auf den fiktionalen Pakt zwischen Autor und Publikum an, um zwischen wahr und falsch in der Dichtung zu unterscheiden. Schließlich haben wir, und das ist, glaube ich, auch ein Element, das dann in der Literatur breit ausgeführt wird, in der Odyssee von Anfang bis Ende auch die Reise als ein Symbol der inneren Reise zu sich selbst. Odysseus findet, nachdem er im 5. Buch gestrandet ist und ohne jeden Besitz nackt, völlig ausgeliefert bei den Phäaken ankommt, findet in einzelnen Schritten zu sich selbst zurück. Er gewinnt zunächst seine Würde als Mann wieder vor den Augen der Nausikaa. Er gewinnt, indem er die Apologe erzählt, seine Identität als Held und Kämpfer wieder, und er gewinnt dann, nach Ithaka zurückgekehrt, seine Frau, seinen Besitz, aber auch seine Tradition wieder, seine Familiengeschichte, indem er eben am Ende, das ist auch kein Zufall, dass die Odyssee nicht mit der Wiedererkennung zwischen Mann und Frau, Penelope und Odysseus, endet, sondern eben mit der Wiedererkennung von Vater und Sohn. Er kehrt, wenn man so will, nicht am Ende des Werks zu seinem Ursprung zurück, ist also sozusagen in sich selber zurückgekehrt. Dasselbe gilt dann, das haben wir das sozusagen auch gespiegelt, nicht in der Person des Telemach, wie vorher schon gesagt, hier auch findet der junge Mann sich selber, in gewisser Weise auch, man könnte auch das 5., 6. Buch der Odyssee so lesen, wird Nausikaa erwachsen, indem sie zum Strand geht, die Gefahr mit dem Mann erlebt und dann zurückkehrt zum Vater und erwachsen ist, indem sie sagt, ich kann diesen Mann heiraten. Also wir haben hier vielfältige Reisen zu sich selbst, wiederfinden oder finden von sich selbst in diesen Reiseschilderungen oder Schilderungen von Wegen in der Odyssee. Diese Strukturen, diese Elemente, die ich Ihnen jetzt versucht habe darzustellen, die bestimmen dann in großem Maße die griechische Literatur ab dem 5. Jahrhundert sowieso. Wir finden es in der Tragödie häufig, die Rückkehr des Helden Agamemnon, zum Beispiel nicht in der Orestie des Aischylos oder des Orestes, in den Elektra-Dramen. Vor allem aber in den Romanen des Hellenismus und der Kaiserzeit sind diese Elemente, die ich Ihnen vorgestellt habe, ganz zentral, mit ganz deutlichen Bezügen auf die Odyssee. Reisen, verschlagen werden, Wiedererkennungen, Gefahren, Rückkehr in die Heimat. Also diese Strukturen, die in der Odyssee entwickelt werden, bestimmen dann die meisten Gattungen, die großen Formen der griechischen Literatur, Tragödie wie Roman in besonderer Weise. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.